Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Die globalen Machtverhältnisse verschieben sich immer weiter. Die Länder Europas verlieren weltweit an Einfluss und auch militärisch ändert sich das Kräfteverhältnis. Das war auch auf der diesjährigen Internationalen Konferenz für Eurasische Sicherheit in Minsk zu spüren. Die war hochkarätig besetzt, wurde in westlichen Medien jedoch so gut wie gar nicht thematisiert. Was dort besprochen wurde und welche Relevanz das Treffen hat, darüber spreche ich jetzt mit Ralf Bossart, Oberstleutnant AD im Generalstab der Schweizer Armee. Schönen guten Tag.
Grüß Gott.
Herr Bossart, die Minsker Sicherheitskonferenz hatte mit 48 Teilnehmerstaaten eine Rekordbeteiligung, fast auf Augenhöhe mit München. Wie ist diese wachsende Bedeutung zu erklären, gerade angesichts der geopolitischen Spannungen?
Ja, das ist damit zu erklären, dass der Osten Europas und Eurasien generell sich jetzt zu organisieren beginnen. Sie waren ja schon seit Jahren mit der Angewohnheit der NATO konfrontiert, dass diese im diplomatischen Umfeld nicht mit den internationalen Organisationen im Osten sprechen will, sondern nur mit einzelnen Staaten individuell. Das ist eine Politik, die jetzt je länger, je schwieriger aufrecht zu erhalten ist, weil Organisationen wie die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, die SOZ oder SOZ auf Deutsch, und die Organisation des Vertrags für kollektive Sicherheit, die OVKS, und auch neu jetzt die Konferenz für Interaktion und Vertrauensbildung in Eurasien an Bedeutung gewinnen. Und gemessen an der Bevölkerungszahl, aber auch gemessen wirtschaftlichem Potenzial und so langsam auch gemessen am militärischen Potenzial durchaus auf Augenhöhe mit westlichen Organisationen stehen. Die NATO möchte aber natürlich aus einer Position der Stärke gegenüber individuellen Staaten argumentieren. Und nicht aus einer Position, teilweise ja sogar der Schwäche, wenn ich gewisse Parameter anschaue, gegenüber den Staaten Eurasiens, die ja beinahe die Hälfte der Weltbevölkerung jetzt schon repräsentieren. Und es ist Ausdruck des neu gewonnenen Selbstvertrauens dieser Staaten, dass sie sich jetzt zusammentun und wenn nicht mit einer Stimme, so doch nach gewisser Rücksprache miteinander mit dem Westen in Kontakt stehen möchten.
Gastgeber war Belarus, Außenminister aus Russland, Ungarn, Myanmar und Nordkorea waren vor Ort. Welche Signalwirkung geht nun von dieser Zusammensetzung aus?
Das bedeutet, dass die ganz großen potenziellen Konfliktherde des eurasischen Kontinents und der Welt generell jetzt vertreten waren, beziehungsweise ihre Repräsentanten anwesend waren. Und das ist als Signal dafür zu werten, dass die Organisationen Eurasiens eine führende Rolle spielen möchten bei der Regelung derartiger Konflikte. Sie sagen damit ganz klar, dass der Konflikt auf der koreanischen Halbinsel ohne die eurasischen Staaten und besonders natürlich ohne China und Russland nicht zu regeln sind, dann zeigt die Teilnahme des stellvertretenden iranischen Außenministers, dass man auch diesen Konflikt zusammen mit Russland vor allem einmal regeln muss und auch Konflikte in der Nachbarregion Nahost. Dann war ja eine ehemalige Staatspräsidentin von Georgien vertreten. Das sagt mir auch, dass sowohl Belarus als auch Russland und überhaupt die ganze Staatengruppe eine Rolle spielen möchten beim Lösen der möglichen Spannungen im Raum Südkaukasus, ein weiterer Hotspot, der nächste wahrscheinlich an Europa gelegene. Und natürlich war auch die Ukraine ein Thema, aber diese schon eher am Rande, weil sie ja eigentlich nicht Teil dieser Staatengruppe sein möchte und rein geografisch auch weniger Teil Eurasiens ist.
Die Konferenz fand kurz nach der zeitweisen Schließung der litauisch-belarussischen Grenze wegen angeblicher Ballons statt, die da gesichtet wurden. Spielte dieses Symbol politischer Nervosität auch eine Rolle bei den Gesprächen in Minsk?
Ja, natürlich. Am Vortag herrschte helle Aufregung in Minsk. weil ganz wichtige Teilnehmer an der Konferenz über Vilnius anreisen wollten und nun schon gar nicht mehr wussten, ob sie überhaupt das Flugzeug nach Vilnius besteigen sollen, in der Erwartung, dass sie dann allenfalls in Vilnius blockiert sind. Diese Befürchtungen haben sich dann glücklicherweise nicht bewahrheitet. Der Flughafen Vilnius wurde dann wieder geöffnet und auch der Grenzübergang von Litauen nach Belarus bei Kamenny Log wurde wieder geöffnet. Aber das alles kann natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass vor allem die litauische Seite in den letzten Monaten bis Jahren alles unternahm, um Reisende von einer Reise nach Belarus abzuhalten, zum Teil mit abstrusen Warnungen. Man werde da in Belarus verfolgt und festgenommen. Nach mehreren Reisen nach Belarus kann ich diesen Verdacht nicht bestätigen. Und ich weiß, dass in den letzten Jahren Hunderttausende von EU-Bürgern nach Belarus einreisten und auch wieder ausreisten. Ich sehe diese Schließung des Flughafens und des Grenzübergangs als Teil einer derartigen Kampagne. Und ich betrachte die Vorwürfe an die Seite von Belarus, man habe Ballons und allenfalls auch sogar Drohnen über die Grenze geschickt, als wenig plausibel, weil ich nicht einsehe, wieso das die Belarussen, westlichen Experten und Diplomaten die Anreise zu ihrer Konferenz auch noch erschweren sollten, zumal sie auf die Anwesenheit westlicher Experten viel Wert legten. Umgekehrt wurde sogar der Verdacht geäußert, die litauische Seite versuche auf diese Weise die Konferenz ein Stück weit zu sabotieren, was aber ein recht hilfloser Versuch wäre, weil natürlich die ganz großen und die wichtigen Akteure von Osten und von Süden anreisten und ein paar davon auch mit Landtransport. Die Wahrheit ist vielleicht viel banaler. Es soll belarussischen Polizeibeamten zufolge so sein, dass Schmuggler vor allem Drohnen gerne nutzen für ihre Tätigkeiten.
Ein zentrales Diskussionsthema bei der Konferenz war das Sicherheitsgleichgewicht in Eurasien, also die Suche nach einer stabileren Ordnung jenseits westlicher Dominanz. Welche konkreten Vorschläge wurden dort diskutiert?
Ja, das wichtigste Resultat bereits der letztjährigen Konferenz war die sogenannte Charta für Vielfalt und Multipolarität in Eurasien. Diese Charta wurde im Nachgang zur letztjährigen Konferenz unterschrieben durch die Außenminister von Belarus und von Russland. Sie könnte sich zu einem Regelwerk entwickeln, anhand dessen Konflikte im eurasischen Raum gelöst werden inskünftig. Dass die Staaten Eurasiens sich hierbei nicht dreinreden lassen werden, macht insbesondere der chinesische Sondergesandte klar. Unerwähnt blieb dabei, dass die Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten der beteiligten Staaten ehernes Prinzip bleibt. Ich denke, das ist klar, auch ohne dass man es explizit erwähnt. Dieser Pragmatismus ist überhaupt die Voraussetzung, dass Staaten mit den verschiedensten politischen Systemen, demokratische Staaten wie auch autoritär geführte, miteinander zusammenarbeiten können. Und hier wird sich niemand von dem anderen belehren lassen. Aber es wird eine eurasische Staatengruppe entstehen, ein lockerer Zusammenschluss. Dieses Ziel erklärte ja Lavrov implizit, indem er kritisierte, dass auf dem eurasischen Kontinent eine gesamtkontinentale Struktur fehle, welche über den vorhandenen regionalen Strukturen stehe, also mehr als eine informelle Allianz der Pragmatiker wird nicht entstehen.
Ein Schwerpunkt war auch die Rüstungskontrolle und das Risiko eines neuen Wettrüstens. Gab es Initiativen, um wieder zu vertrauensbildenden Maßnahmen zurückzufinden?
Ja, vertrauensbildende Maßnahmen innerhalb dieser Staatengruppe, ja, das habe ich ja in meinem Statement selbst vorgeschlagen. Man könnte sich da aus der Werkzeugkiste der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa bedienen. Da gibt es Instrumente zur kurzfristigen Inspektion von militärischen Übungen, zu kurzfristigen Überflügen von Aufklärungsflugzeugen und Ähnlichem, was die Beziehungen zwischen den Staaten Eurasiens und dem Westen anbelangt, halte ich Diskussionen über vertrauensbildende Maßnahmen im Moment eher für akademisch. Die Vertreterin des Genfer Zentrums für Sicherheitspolitik, des GCSP, hat solches vorgeschlagen, aber nach meinen Erfahrungen in der OSZE im Zusammenhang mit den Konflikten in Bergkarabach und in der Ukraine muss ich sagen, dass das Fehlen von Vertrauen ja ganz am Anfang dieser Fehlentwicklungen stand und die Idee, man müsse erst Vertrauen herstellen und dann die Konflikte lösen, die ist abwegig. Die Reihenfolge muss umgekehrt sein. Man muss im Zug der Regelung konkreter Konflikte oder auch nur schon potenzieller Konflikte wieder etwas Vertrauen ineinander gewinnen und kann dann vielleicht von weniger kompliziert gelagerten Konflikten sich vorarbeiten zu den kompliziert gelagerten Konflikten. Und der komplizierteste davon ist ganz bestimmt jener in der Ukraine.
Auch die Medienrhetorik wurde thematisiert. Aggressive Sprache als Sicherheitsrisiko, hieß der Programmpunkt. Hat man in Minsk über Wege gesprochen, diese Eskalationsspirale zu durchbrechen?
Ja, natürlich hat man versucht, zumindest nach meiner Einschätzung, weil der Umgang mit den Medien dem entspricht, was die NATO als Konfliktführung oder Kriegsführung im Informationsraum bezeichnet. Diese Theorie der Informationskriegführung, die basiert auf den Erfahrungen der Vereinigten Staaten im Vietnamkrieg, der amerikanischen Militärs zufolge in den Stuben Amerikas verloren wurde, immer dann, wenn amerikanische Fernsehzuschauer die Nachrichten einstellten und die Bilder von verwundeten, getöteten GIs sahen und von verwüsteten Dörfern. Und das habe dann letzten Endes bewirkt, dass die Unterstützung der amerikanischen Öffentlichkeit und der amerikanischen Politik für den Krieg zusammengebrochen sei. Und deshalb habe man abziehen müssen, obwohl man nicht eine Schlacht gegen den Vietcong verloren habe. Das erinnert mich etwas an die Dolchstoßlegende der Zwischenkriegszeit. Ohne jemandem jetzt hier irgendwelche Affinitäten zum Nationalsozialismus unterstellen zu wollen, das natürlich nicht. Aber dieses Trauma ist bei den Amerikanern und nun eben auch bei der NATO so tief drin, dass sie nicht davon abzubringen sind, dafür zu sorgen, dass möglichst viele Medien möglichst aggressiv über den als Feind erkannten Staat, nämlich Russland, zu berichten.
Auffällig war die Präsenz westlicher Denkfabriken auf der Minsker Sicherheitskonferenz, etwa das Quincy Institute aus den USA und das Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik. Wie unterschieden sich deren Perspektiven?
Ja, der Vorschlag oder das Statement der Vertreterin des GCSP schien mir etwas akademisch, aus dem Grund, den ich bereits erwähnte. Der zweite Grund, weshalb ich das so sehe, ist, dass sie auf die angeblich große Erfahrung der OSZE in der Überwachung des Waffenstillstands in der Ukraine berichtete. Und sie schloss daraus, dass die OSZE auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen könne. Nun war ich ja während meiner Zeit in der OSZE unter anderem auch als Senior Planning Officer der Sonderbeobachtungsmission in der Ukraine eingesetzt und muss sagen, dass wir hier keine entscheidende Rolle spielen konnten, weil wir eine Mission, die einmal für völlig andere Zwecke aufgebaut worden war, für die Überwachung eines Waffenstillstands einsetzten, mit Personal, das keine Erfahrung hatte, die notwendigen militärischen Kenntnisse fehlten und insgesamt fehlte den Bemühungen der OSZE auch ein wichtiges Organ, das beispielsweise unabhängig Waffenstillstandsverletzungen nachgegangen wäre, das Fälle untersucht hätte, in welchen Personal und Einrichtungen der Beobachtungsmission gefährdet wurde. Das waren Aufgaben, die der Generalsekretär von Fall zu Fall mir übertrug. Aber ich war da ein Einzelkämpfer und auch Alexander Hug in Kiew, der stellvertretende Missionschef, war auf seiner Seite ein Einzelkämpfer und er hat ein solches Organ einmal explizit gefordert und es konnte nie aufgestellt werden. Etwas realistischer schien mir in Minsk der Vorschlag des Quincy Institutes for Responsible Statecraft aus den USA, das eine Art eurasische UNO fordert mit einem ähnlichen Organ wie der UN-Sicherheitsrat. Und der forderte, dass dieses Organ paritätisch aus Vertretern aus West und Ost zusammengesetzt werden soll. Das scheint einmal ein einigermaßen realistischer Ansatz zu sein, wobei man dann sicherstellen müsste, dass die beteiligten Staaten einmal eine pragmatische Grundhaltung einnehmen und nicht eine ideologische, wie es im Moment der Fall ist. Aber auf jeden Fall eine Idee, die es wert ist, weiterverfolgt zu werden.
Abschließend, Herr Bossert, welche Rolle könnten Krisenherde wie der Iran, Afghanistan oder die koreanische Halbinsel künftig für die eurasische Sicherheitsarchitektur spielen? Also wo sehen Sie auch die Chancen für Kooperation statt Konfrontation, zum Beispiel zwischen den USA und Russland?
Jeder dieser Konflikte und auch jeder noch so kleine Zwischenfall kann als kleiner Testfall betrachtet werden, in welchem sich zeigt, ob die beteiligten Staaten fähig sind zu einer konstruktiven und auch pragmatischen Zusammenarbeit. Das war ja ein Prinzip, das wir bereits, also die OSZE, in Bergkarabach anwandten und auch im Konflikt in Georgien mit Abchasien und Südossetien, wo bei jedem Zwischenfall eben ein OSZE-Organ informiert wurde, wo man dann bei konkreten Zwischenfällen an der Front jeweils einen lokalen und zeitlich begrenzten Waffenstillstand aushandelte, diesen überprüfte. Wir haben in solchen Fällen dafür gesorgt, dass die beteiligten Kommandeure auf beiden Seiten über unsere Funkgeräte direkt miteinander kommunizierten. Und wenn dann beispielsweise eine Bergungsaktion oder die Beseitigung einer aufgefundenen Mine oder Sprengfalle gelang, weil der Waffenstillstand eben eingehalten wurde und wenn es nur für ein paar Stunden war, dann hat das ein gewisses Vertrauen in die Vertragstreue, sagen wir es mal so, oder in die Treue zur Abmachung der jeweils anderen Seite geschaffen. Und das ist dann ein erster Schritt, auf dem man aufbauen kann. Und weil jetzt halt eben die potenziellen Krisenherde oder Vertreter viel mehr von ihnen an dieser Konferenz beteiligt waren, gibt sich dann eben genau die Chance, im Rahmen dieser Konferenz dann solche Maßnahmen zu diskutieren, etwas abzumachen, zu schauen, ob es eingehalten wird. Und das schafft dann eine Grundlage für die Lösung von Konflikten generell. Und Westeuropa, das jetzt ganz bewusst nicht teilgenommen hat, schießt sich dann halt aus diesen Bemühungen heraus. Da kann man nur sagen, selber schuld. Man soll dann in Brüssel hinterher bitte nicht jammern.
Sagt Ralf Bossert, Oberstleutnant AD im Generalstab der Schweizer Armee. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Bitte gerne.